zu einem Frieden kommen, der auch dann da ist, wenn eigentlich die Umstände schwierig sind. Etwa 1900 Jahre vor Dietrich Bonhoeffer sitzt ein anderer Christ ebenfalls im Gefängnis. Sein Name ist Paulus. Er ist wegen seines Glaubens misshandelt worden, ins Gefängnis gesteckt worden und er wusste auch nicht, wie das genau ausgeht. Konnte auch schlimm ausgehen mit einem Todesurteil. Und auch er erlebt einen tiefen inneren Frieden in seinem Herzen. Und auch er schreibt etwas, kein Gedicht, sondern einen Brief an die Gemeinde in der Stadt Philippi. Und in diesem Brief wird deutlich, dass das eine Gemeinde war, mit der er sehr eng verbunden war, wo man so gegenseitig sich Anteil gegeben hat an dem eigenen Ergehen. Und er schreibt in diesem Brief aus seiner eigenen Erfahrung, die er dort macht im Gefängnis und dem Frieden, den Gott ihm trotz dieser verrückten Situation schenkt, an diese Gemeinde, um sie zu ermutigen, auch diesen Weg zu gehen mit Jesus Christus und sie auch vorzubereiten auf die schwierigen Zeiten, die vielleicht oder wahrscheinlich dann auch auf sie zukommen würden. Wie können wir zu diesem inneren Frieden kommen? Der Predigttext ist aus diesem Brief, Philipper 4, Vers 4 bis 7. Und wenn ich diesen Text jetzt gleich lese, wir werden ihn auch jetzt hier sehen, dann hören wir diesen Text doch mal als Hinweise für uns ganz persönlich heute Morgen. Für dich, für mich, für unsere ganz aktuelle Lebenssituation. Also gewissermaßen der Brief des Paulus an die Gemeinde in Bad Nauheim. Paulus schreibt, freut euch in dem Herrn zu jeder Zeit. Ich sage es nochmal, freut euch. Lasst alle Menschen eure Güte erfahren, der Herr ist nahe. Macht euch um nichts Sorgen, sondern bringt in jeder Situation als Bitte und Gebet eure Anliegen mit Dank zu Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Paulus nennt hier drei Dinge, die wir tun können auf dem Weg zu innerem Frieden. Und das erste ist, freut euch in dem Herrn. Freut euch, das ist Paulus so wichtig, dass er fortfährt. Ich sage es euch nochmal, freut euch. Es gibt die schöne Geschichte von einem Theologiestudenten, der eine Prüfung vor sich hatte in Bibelkunde. Der musste lernen, was steht in den einzelnen biblischen Büchern. Und die Zeit hatte nicht gereicht, sich auf den Philipperbrief vorzubereiten. Und nun war er im Examen, im mündlichen Examen, und der Professor fragte ausgerechnet, was steht denn im Philipperbrief? Und dann hat er so mal in seinen Kopf gekramt, was fällt mir irgendwie ein zum Philipperbrief? Und dann sagte er, im Philipperbrief steht, freut euch. Schweigen. Dann sagte der Professor, ja, das stimmt, aber vielleicht wissen Sie noch ein bisschen mehr, was im Philipperbrief steht. Und dann sagt der Student, und abermals sage ich, freut euch. Es ist tatsächlich so, dass der Philipperbrief voll ist von dem Thema Freude. Immer wieder kommt Paulus darauf zurück. Er schreibt an einer Stelle sogar, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer wieder dasselbe schreibe. Das macht mir gar nichts aus und für euch ist es umso wichtiger, dass ihr das immer wieder hört. Mir ist nur die Frage gekommen, bei dieser Aufforderung, freut euch, gibt es ja ein Problem. Also ich habe mich gefragt, kann man überhaupt zur Freude auffordern? Jetzt freu dich halt mal. Habe mich so zurückerinnert als Kind an Weihnachten, man hat sich irgendwas Schönes gewünscht und dann hat man geschenkt bekommen und hat vielleicht sogar gedacht, na, von der Verpackung her, das könnte das sein. Und dann macht man das auf und dann war es was ganz anderes, mit dem man vielleicht gar nicht so viel anfangen konnte. Und dann, weil es eben von der Tante war, die gerade zu Besuch war, haben die Eltern gesagt, Andreas, jetzt freu dich doch mal, hast ein Geschenk gekriegt. Ja, gut, okay, als höfliches Kind bedankt man sich dann und macht ein freundliches Gesicht, aber im Herzen wirkliche Freude, die kann man ja nicht irgendwie einfach so rausdrücken. Oder stellen Sie sich noch extremer vor, da ist jemand, der ist krank und der hat ganz schlimme Schmerzen. Und sie besuchen ihn, klopfen ihm auf die Schulter und sagen, ach, jetzt freu dich doch mal. Damit reißt man die Leute eher runter, die denken, der spinnt. Wenn der wüsste, ist der völlig von den Socken. Freude auf Befehl ist schwierig. Ich habe mir überlegt, wie meint Paulus das? Er kann ja ganz bestimmt nicht die Philipper runterziehen wollen. Ganz sicher war das nicht seine Absicht. Ich kann mir das nur so erklären, er hat es eben gerade in dieser Situation im Gefängnis selbst erlebt, dieses verrückte Erleben. Eigentlich sind die Umstände ganz schlecht und Gott schenkt mir doch innen eine Freude. Ich habe Dinge, über die ich mich freuen kann, weil Jesus da ist, weil ich ihn erlebe. Und er möchte die Leute nicht runterziehen, im Gegenteil, er möchte sie ermutigen, er möchte sie aufmuntern, er möchte sie mitreißen und möchte ihnen den Weg zeigen, wie sie dorthin kommen zu dieser Freude. Interessant ist, dass Paulus hier ausdrücklich sagt, diese Freude ist möglich zu jeder Zeit. Freut euch in dem Herrn, alle Zeit, zu jeder Zeit. Wie ist das möglich? Warum ist das möglich? Freude zu jeder Zeit. Freude funktioniert ja normalerweise so, dass sie einen bestimmten Anlass hat. Also sie brauchen Grund. Ich freue mich an etwas, ich freue mich über etwas. Schönes Beispiel, wenn ich eine Steuerrückerstattung bekomme, dann freue ich mich. Unerwartet noch etwas Geld, wunderbar. Wenn ich eine Steuernachzahlung habe, weil ich Steuern nachzahlen muss, weil ich noch nicht genug bezahlt habe, dann freue ich mich normalerweise nicht drüber, weil das nicht schön ist. So ist einfach das Leben. Es gibt freudige Dinge und traurige Dinge. Es gibt Auf und Ab, es gibt Höhen und Tiefen. Das ist das Leben, das kennen wir alle. Wieso also Freude zu jeder Zeit? Sich zu jeder Zeit zu freuen, dafür bräuchte es ja einen Grund, der immer gegeben ist, unabhängig von diesen ganz normalen Höhen und Tiefen des Lebens. Und Paulus sagt ja, ganz genau, und er nennt diesen Grund. Freut euch zu jeder Zeit nicht an diesem oder an jenem, das da sein kann oder auch nicht da ist, sondern freut euch in dem Herrn. Das ist die interessante Formulierung, die ihr hier gebraucht. Freut euch in dem Herrn. Was bedeutet das, in dem Herrn? Interessant ist, wenn man ins Neue Testament schaut, diese Formulierung in dem Herrn, das ist eine Lieblingsformulierung von Paulus. 160 Mal gebraucht er diese Formulierung. Allein im Philipperbrief 21 Mal, immer wieder gebraucht er in dem Herrn, in Jesus Christus, in ihm. Es ist wie so ein Lieblingsbaustein, so ein Legostein, den er überall wieder einbaut, weil er damit etwas Wichtiges sagen will. Immer wieder benutzt er diese Formulierung. Etwas, was für ihn entscheidend wichtig war, in dem Herrn zu sein, bedeutet, so mit Jesus Christus verbunden zu sein, dass ich Anteil habe an dem, was er ist. So mit Jesus Christus verbunden zu sein, dass ich Anteil habe an dem, was er ist, an dem, was er hat, an dem, was er kann. In dem Herrn zu sein, in Jesus zu sein, bedeutet so mit Jesus Christus verbunden zu sein, dass ich Anteil bekomme an dem, was er ist, was er hat, was er kann. Ich beschreibe das immer ganz gern mit einem Bild, das es so ein bisschen deutlich macht. Als Leiter des Christlichen Hilfsbund im Orient, was ja meine berufliche Tätigkeit ist, fliege ich immer mal wieder in das ein oder andere Land, meistens im Nahen Osten oder in Armenien. Wobei ich jetzt eine Formulierung gebraucht habe, ich fliege dorthin. Wenn man es genau betrachtet, kann ich gar nicht fliegen. Ich bin kein Vogel, ich habe keine Flügel, jeder sieht das. Aber wir formulieren das einfach so. Warum? Naja, wenn ich frage, kann Andreas Baumann fliegen? Nein, er kann eigentlich nicht fliegen. Kann ein Flugzeug fliegen? Ja, unter den richtigen Rahmenbedingungen kann ein Flugzeug fliegen. Kann Andreas Baumann fliegen, wenn er in diesem Flugzeug ist, das fliegen kann? Ja, dann kann er auch fliegen. Ich habe gewissermaßen Anteil an dem, was das Flugzeug ist, was das Flugzeug kann. Wenn ich in Christus bin, mit ihm im Glauben verbunden bin, dann habe ich Anteil an dem ganzen Reichtum, den Gott in seinen Sohn, Jesus Christus, in diese Person gelegt hat. Ich habe Anteil an seinem Heil, ich habe Anteil an der Erlösung, ich habe Anteil an seiner Auferstehung, ich habe ewiges Leben. All das wird uns in Christus geschenkt. Und Paulus formuliert das immer wieder in seinen Briefen mit dieser Formulierung. All dieser Reichtum, all diese Dinge sind in Christus. Oder nochmal andersherum betrachtet, was sieht Gott, wenn er auf mein Leben schaut? Wenn Gott auf mein Leben schaut, naja, er sieht einen unvollkommenen Menschen, der ihm nachfolgen will, ja, aber der doch immer wieder weit hinter dem zurückbleibt, wie es eigentlich gut wäre, manchmal erschreckend weit. Was sieht Gott, wenn ich in Christus bin, wenn er auf mein Leben schaut und ich in Christus bin? Was sieht er? Er sieht Jesus Christus. Er schaut auf mein Leben und er sieht einen, der ihn vollkommen liebt. Er sieht, der ihm vollkommen gehorsam war. Er sieht einen, der mit ihm vollkommen verbunden ist. Wenn ich in Christus bin, mit ihm verbunden, im Glauben mit ihm verbunden, dann habe ich Anteil an dem, was er ist. Hier geht es also um eine Lebensverbindung mit Jesus Christus, die im Grunde genommen alles verändert, die dein Leben auf eine völlig neue Grundlage stellt. Du musst eben nicht mehr nur aus dem leben, was du selbst bist und schaffst und wie weit du vorankommst, auch im Glauben, sondern du darfst aus dem leben, aus dem vollkommenen Leben, was Jesus Christus ist und hat. Indem du im Glauben dich mit ihm verbindest und sagst, ja, ich möchte mit dir verbunden sein. Ich möchte, dass dein Leben mein Leben ist. Ich möchte, dass das, was du tust, für mich gilt. Eine völlig neue Grundlage, nicht mehr allein die eigenen Möglichkeiten, sondern aus einem Wir mit Jesus Christus zu leben. Wenn Paulus sagt, freut euch in dem Herrn, dann meint er, lebt Tag für Tag aus dieser Verbindung mit Jesus und freu dich daran, an diesem Reichtum, der da in dein Leben kommt, dass du eben nicht mehr allein bist in den verschiedenen Situationen. Freu dich daran. Und das kannst du auch, gerade wenn die Umstände auch nicht gut sind. Wenn es dir gut geht, dann danke Gott dafür. Danke, dass du mir so viel schenkst. Und wenn es dir nicht gut geht, und das gehört ja auch zu unserem Leben, wenn es durch dunkle Tal geht, dann mach dir klar, gerade jetzt ist er eben auch da. Und du kannst sagen, danke, dass du mich jetzt nicht allein lässt, sondern dass du mit mir da durchgehst und dass du mich stützt und dass du mich trägst. Und freu dich darüber, dass Jesus da ist. Auch wenn die Umstände dann vielleicht zum Heulen sind. Er wird einst allem Leid ein Ende setzen und er ist jetzt schon bei dir, zu jeder Zeit. Freut euch in dem Herrn heißt, lebt aus dieser Verbindung mit Jesus Tag für Tag und freut euch an dem Reichtum, der dadurch in euer Leben kommt. Das ist das Erste. Der zweite Hinweis von Paulus für ein Leben mit Frieden im Herzen, dann will ich nur ganz kurz was dazu sagen. Seid gütig, der Herr ist nah. Ich will dazu eigentlich nur so viel sagen, wenn ich aus der Verbindung mit Jesus Christus lebe, dass er mir nah ist und dass er mir so viel schenkt, seine Liebe, seine Güte, dann passt es einfach innerlich nicht zusammen, wenn ich mit anderen dann unbarmherzig und kleinkariert umgehe. Das ist irgendwie ein innerer Widerspruch. Und deswegen gibt Paulus das hier als Hinweis, wenn du im Frieden leben möchtest, dann lebe von Gottes Güte und gib sie weiter. Das gehört zusammen. Lasst alle Menschen eure Güte erfahren. Auch hier ist wieder interessant, in diesem ganzen Text, Paulus formuliert immer absolut. Lasst alle Menschen eure Güte erfahren. Alle Menschen, vielleicht denken wir mal nach, wer fällt mir denn so ein, bei dem das vielleicht nötig sein könnte, dass ich mich daran erinnere, dass ich auch mit ihm in Güte umgehe. Manchmal sind es ja Leute, die in unserem unmittelbaren Umfeld sind, mit denen wir dann am meisten Mühe haben, Leute, mit denen wir nicht so viel zu tun haben, da ist es ja kein Problem. Wer fällt uns da ein, wo wir vielleicht Mühe im Alltag haben? In der Familie, der Arbeitsstelle, vielleicht auch in der Gemeinde. Paulus sagt auch für den, für diese Person, sei gütig. Sei gütig. Gib diese Güte, die du von Gott bekommst, weiter an alle Menschen. Und dann nennt Paulus das Dritte, wenn wir im Frieden Gottes sein wollen, sorgt nicht, sondern betet. Sorgt nicht. Gemeint ist hier natürlich nicht ein Sorgen im positiven Sinn. Wir alle wissen, dass es durchaus sinnvoll ist, sich über manche Dinge vorher Gedanken zu machen. Also wir haben das versucht, unseren Kindern beizubringen. Wenn eine Prüfung bevorsteht, dann ist es normalerweise von Vorteil, wenn man dafür auch lernt. Ja, also auf gewisse Dinge ist es sinnvoll, sich vorher Gedanken zu machen und sich vorzubereiten, Vorsorge zu treffen. Nur wie schnell ist man dabei, sich eben Sorgen zu machen im negativen Sinne? Wir alle sind ja unterschiedlich gestrickt, aber ich kenne das extrem gut, wie das so ist, wenn man sich so anfängt, Sorgen zu machen. Ich fange an, über Dinge nachzugrübeln, von denen ich eigentlich weiß, die liegen ja gar nicht in meiner Hand. Ich muss es im Grunde genommen ja abwarten, wie es kommt. Für was zerbreche ich mir jetzt den Kopf? Es bringt nichts, im Gegenteil. Es zieht einen runter, es macht einen nervös, es raubt einen Kraft, bringt gar nichts. Sorgt nicht Ist also ein super Ratschlag, nur auch hier kann man sorgenvolle Gedanken einfach so abstellen. Ich finde das nicht so einfach. Und deshalb sagt Paulus hier auch noch mehr, wie der Weg dorthin aussieht. Er sagt, sorgt nicht, sondern betet. Er sagt, nicht das eine, sondern das andere. Also eine Alternative. Ich habe mir überlegt, was ist der Unterschied zwischen Sorgen und Beten? Musst du so denken? Manches ist vielleicht ähnlich, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Beim Sorgen, da führe ich in meinem Kopf häufig so ein Selbstgespräch über die Probleme, die da sind, wie man sie vielleicht lösen könnte, was für Wege es gäbe und was wäre, wenn das nicht funktioniert. Und ich bin so in einem Selbstgespräch drin über diese Dinge. Beim Beten nehme ich eigentlich die gleichen Gedanken und Probleme, aber ich führe eben kein Selbstgespräch darüber, sondern ich öffne mich zu einem anderen hin. Und plötzlich kommt eine ganz neue Freiheit in mein Leben rein. Ich bespreche sie mit meinem Gott. Und letztendlich gebe ich sie dann dort auch ab. Ein ganz entscheidender Unterschied, obwohl es eigentlich die gleichen Probleme und Gedanken sind. Hier sehen wir wieder einen grundlegenden Unterschied, ob ich für mich lebe oder ob ich diese Verbindung zu Jesus Christus und zu Gott habe. Ich habe bei mir festgestellt, ich kann am besten dann das Sorgen sein lassen, wenn ich weiß, da ist noch jemand anderes, der sich kümmert. Also ganz praktisch, wenn ich eine Veranstaltung vorbereiten muss oder irgendwas vor mir habe, was relativ komplex ist, wo man an vieles denken muss, dann mache ich mir auch viele Gedanken vorher, wie das alles läuft. Und dann ist es unwahrscheinlich hilfreich, wenn ich weiß, da gibt es eine Person, die ist für einen bestimmten Bereich zuständig und diese Person ist verlässlich, sie ist kompetent, sie weiß ganz genau, wie sie das zu machen hat. Wenn ich das weiß, da ist jemand anders, der sich kümmert, dann kann ich diesen Bereich auch ohne Probleme loslassen. Wenn es eine Person ist, die unzuverlässig ist, dann wird es schon schwieriger. Ja? Aber es ist unwahrscheinlich hilfreich, wenn ich weiß, ich bin nicht allein da drin, sondern ich kann mich verlassen auf jemanden, der mitdenkt, der verantwortungsbewusst ist, der die Dinge im Griff hat. Dann kann ich loslassen. Das Interessante ist, eigentlich ist es ja genau das, was wir tun dürfen, wenn wir mit Jesus Christus leben, was wir beim Beten tun dürfen. Wer mit Jesus Christus lebt, der darf wissen, was mich jetzt so beschäftigt, bewegt ihn schon lange. Das, worüber ich jetzt nachgrüble, das hat er schon längst intensiv durchdacht. Deshalb kann ich meinen Teil tun, um Probleme zu lösen, ja, aber ich kann doch dann auch loslassen in dem Wissen, er kümmert sich. Es gibt diese schöne Bibelstelle, 1. Petrus 5, viele kennen die, alle eure Sorge werft auf ihn. Und dann geht's weiter, denn er, ich liebe diese Übersetzung, kümmert sich um euch. Er sorgt für euch. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er kümmert sich. Er kümmert sich doch um die Dinge, über die du meinst, dir den Kopf zerbrechen zu müssen. Er hat's doch im Blick, er hat's durchdacht, er hat's im Griff. Er kümmert sich. Jemand hat es mal so gesagt, in unserem Herzen kommen permanent solche Sorgen an, so wie man Müll irgendwo anliefert. Aber wer mit Jesus Christus verbunden ist, der darf wissen, meine Seele muss keine Mülldeponie sein, keine Endlagerstätte, sondern ein Verladebahnhof. Die Sorgen kommen an, vielleicht gucke ich auch mal, was ich an den Dingen ändern kann und so weiter, aber dann packe ich sie in einen Container und schicke sie weiter. Nur Verladebahnhof. Die Sorgen kommen, ich darf sie in einen Gebetscontainer packen und gebe sie ab. Und sie gehen dorthin, wo sie gut aufgehoben sind, zu Gott. Er ist die Fachkraft für Entsorgung, würde ich mal sagen, oder für Wiederaufbereitung oder wie auch immer. Auch hier gilt, wenn ich keine Verbindung zu Gott habe, bin ich allein mit all dem Müll. Aber ich kann, wenn ich an Jesus Christus glaube, ihm im Gebet doch all das abgeben. Und an ihn weitergeben, weil ich weiß, er kümmert sich. Nicht sorgen, sondern beten. Und dann sagt Paulus zum Schluss, wenn wir diese drei Dinge tun, wenn man sich im Herrn freut, wenn man gütig ist, wenn man betet, anstatt sich zu sorgen, dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Bewahren, interessant ist, hier steht eigentlich ein militärischer Ausdruck, bewachen. Der Friede Gottes wird euer Herz und eure Gedanken beschützen, bewahren, so wie eine bewaffnete Truppe oder so wie ein Personenschützer, so ein Bodyguard, der sich da hinstellt und der eine Sache beschützt, damit keine Gefahr dort herankommen kann. Ich musste denken, das ist eigentlich ein schönes Bild. Mein Herz und meine Gedanken, ja, die brauchen Schutz. Wie schnell machen sich ungute Dinge in meinem Herzen breit, negative Gedanken, ungute Dinge, Versuchungen, was ich so in meinem Herzen Raum machen will. Ja, mein Herz und meine Gedanken sind immer wieder in Gefahr, da tobt manchmal ein Kampf. Paulus kannte das auch, der war nicht immer einfach nur über den Dingen so völlig enthoben, in völliger Ruhe. Da tobt manchmal ein Kampf. Aber bei den Menschen, die, fällt ihnen auf, in Christus Jesus sind, hier gebraucht Paulus wieder diesen gleichen Baustein von vorhin. Bei den Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind, da ist es so, dass ihr Herz eben nicht allein ist in diesem Kampf, in dem, was es bestürmen will, an den Sorgen, an der Unruhe, an den negativen Gedanken, sondern Gott kommt mit seinem Frieden und lagert sich schützend um unser Herz und unsere Gedanken, wie so eine Gruppe von Bodyguards. Das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Ich habe überlegt, ist dieser Bibeltext jetzt so zu verstehen? Paulus nennt hier drei Dinge, die man ganz konkret tun soll. Und er fordert ja auch auf, das sind Imperative. Macht das. Muss man das jetzt so verstehen, wenn ich diese drei Dinge, wenn ich mich gut anstrenge und wenn ich schaffe, das richtig umzusetzen, perfekt umzusetzen, dann kann ich Frieden in meinem Herzen herstellen. Können wir das durch unser Tun? Und dann musste ich so denken, letztlich ist dieser Friede doch auch ein Geschenk. Gerade wenn ich an solche Extremsituationen denke, an Dietrich Bonhoeffer, vielleicht an schlimme Krankheitssituationen, durch die man geht, wo es um alles geht, dass ich da trotz allem Frieden im Herzen habe, das übersteigt doch all unser Verstehen, wie es hier auch heißt, übersteht unseren Verstand und auch all unsere Möglichkeiten. Ich habe die Woche gerade jemanden im Krankenhaus besucht, wo es auch auf der Kippe stand und schwierig war. Der sagte dann, an einem Abend hatte ich eine enorme Unruhe in meinem Herzen. Und dann habe ich gebetet und während dem Beten ist mir plötzlich eingefallen, wer mir alles gesagt hat, ich bete für dich. Und ich bin die Namen fast alphabetisch durchgegangen und plötzlich ist Friede in mein Herz gekommen. Und das ist etwas, was ich, klar, er hat gebetet, er hat den Weg gesucht zu seinem Herrn, aber letztlich bleibt es doch auch ein Geschenk. Ja, wir sollen uns auf den Weg machen, diesen Frieden nachjagen, diese Dinge umsetzen, die Paulus hier nennt, wozu er uns ermutigt, aber wir sind auch darin eben nicht auf uns allein und auf unser Vermögen gestellt. Wir dürfen darum bitten, dass Gott uns diesen Frieden schenkt, dass er ihn wachsen lässt. Ich musste auch daran denken, Galater 5, da werden ja die Früchte des Geistes genannt, was Gott in unserem Leben wachsen lassen möchte. Und da werden genau diese Dinge genannt, die hier vorkommen, Liebe, Freude, Friede. Paulus hat nicht nur die Gemeinde in Philippi aufgerufen, jetzt setzt das mal um, sondern er hat eben auch für sie gebetet. Der tiefe Friede bleibt ein Geschenk Gottes, um das wir bitten dürfen. Und deshalb ist es auch richtig, wenn dieser letzte Vers aus dem Bibeltext häufig als Gebet oder besonders auch als Segenswort am Ende von Gottesdiensten gesprochen wird. Vielleicht ist es Ihnen das auch aufgefallen. Wir haben das meistens so nach der Luther-Übersetzung im Ohr als ein Segenswort am Ende von Gottesdiensten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, übersetzt Luther, in Christus Jesus. Ein bekanntes Segenswort. Wir sind eingeladen, uns auf den Weg zu machen, diesem Frieden nachzujagen. Aber wir sind auch eingeladen, ihn von Gott zu erbitten, für uns persönlich und auch füreinander. Amen.